Meine Frau und ich, wir haben in der letzten Woche den Valomat gemacht. Weiß ich, habt ihr den auch schon gemacht, den Valomat? Das ist, für alle, die es nicht wissen, eine Internetplattform, mit der ich checken kann, welche Partei nächste Woche bei der Wahl am besten zu mir passt, also welche politische Position am besten zu meiner persönlichen politischen Meinung passt. Da muss man dann irgendwie so, ich glaube, 38 Fragen oder was beantworten. Die kann man dann mit ja, trifft zu, trifft nicht auf mich zu oder, also sehe ich nicht so oder bin unentschieden, unentschlossen, antworten. Also das sind so Fragen zum Thema Umwelt, Familie, Einsatz in Afghanistan und so. Und nachdem man diese 38 Fragen beantwortet hat, kann man dann zusätzlich diese Fragen, also aus diesen 38 Fragen, einzelne Fragen besonders gewichten. Also wenn man zum Beispiel sagt, Familienpolitik, das ist mir ganz wichtig, dann kann man das also nochmal gewichten. Dann wird es eben stärker gewertet. Und als letzten Schritt muss man dann aus der Vielzahl von Parteien, die man wählen kann, das sind ja wirklich viele, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, muss man sich 6 auswählen. Und also wo man meint, so ungefähr in die Richtung könnte es gehen bei mir. Und dann bei dem nächsten Klick bekommt man eine Liste, in der man sehen kann, welche dieser 6 Parteien am ehesten meiner Meinung entspricht und welche der Parteien am weitesten von dem weg ist, was ich persönlich an politischen Ideen eben habe. Genau. Also der Valomat, eine gute Sache. Einfach Wahl, mit H natürlich, -O-Mat, also wahl-o-mat.de. Ich finde eine gute Entscheidungshilfe, weil, ich meine, wer liest sich heute schon die Wahlprogramme durch, ne? Ich meine, Entscheidungshilfen gibt es ja immer wieder im Leben. Es gibt für verschiedene alltägliche Situationen, also zum Beispiel, welche Autoreifen jetzt, wo der Winter kommt, am besten für mein Auto und für meinen Geldbeutel passen. Da gibt es so Entscheidungshilfen. Oder jetzt nicht wie so ein Valomat im Internet, aber was weiß ich, irgendwie beim ADAC oder so. Es gibt Zeitschriften oder so, wo drin steht, wo ich nachlesen kann, welche Schule würde am ehesten für meine Kinder passen. Oder wo man nachgucken kann, welcher Beruf würde am ehesten zu mir passen, wenn ich jetzt das Studium fertig habe. Oder welche Milch kaufe ich ein, jetzt wo wir in so eine Krise in der Milchwirtschaft geraten sind. Oder welcher Handytarif für mich und natürlich meinen Anbieter der beste ist. Ja. Natürlich gibt es auch so Entscheidungshilfen, wo man so ein bisschen übers Ohr gehauen wird. Keine Frage. Also gerade bei den Handytarifen habe ich oft den Eindruck, dass es nicht so wirklich um mich geht, sondern eher um den, der was verdienen will. Aber trotzdem, Entscheidungshilfen finde ich gut, weil sie helfen uns, in einer immer komplexer werdenden Welt zurechtzukommen. Aber solche Entscheidungshilfen, wie zum Beispiel der Valomat, nehmen uns nicht etwa die Entscheidung ab. Sie helfen uns nur, etwas klarer über unsere Meinung zu werden und uns selbst zu entscheiden. Ich meine, meine Frau und ich, wir haben jetzt nicht etwa schon im Internet gewählt. Ja, also nächste Woche müssen wir raus aus unserer Wohnung, wir müssen zum Wahllokal gehen, das ist bei uns in dem Fall nicht ganz so weit. Das Autohaus Schuster in Stadtbergen, ganz in der Nähe bei uns, das ist sehr cool, dann kann man wählen und gleich die neuesten Toyota-Modelle anschauen. Das ist wahrscheinlich auch Werbung dabei. Dann muss ich den Wahlzettel entgegennehmen, muss hinter diese Sichtwand gehen, das Kreuzchen da machen, wofür ich mich entschieden habe oder auch nicht entschieden hat oder spontan oder keine Ahnung. Und dann muss ich diesen Wahlzettel zusammengefaltet in die Wahlurne schmeißen. Kein Valomat kann mir das abnehmen und will mir das abnehmen. Ihr merkt, es geht um Entscheidungen und es geht darum, dass man Entscheidungen treffen muss, selber treffen muss. Wir werden immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Und wenn heute das Thema heißt, das Himmelreich ist in dir, also unter dieser Themenreihe This Could Be Heaven, dann ist das so, wenn das Himmelreich in dir ist, dann hast du dich irgendwann mal dafür entschieden, dass das da drinnen ist. Ohne Entscheidung kommt das da nicht rein. In den letzten 3 Church Zones ging es ja immer wieder um dieses Thema This Could Be Heaven. Heute haben wir das Lied noch nicht gespielt, nachher spielen wir es. Beim ersten Mal ging es darum, dass das Himmelreich, mit dem, dass Jesus auf dieser Welt geboren wurde, in die Welt kam, dass dieses Himmelreich ganz klein angefangen hat und revolutionäre Kraft hatte und unsere Welt bis heute verändert. 2 Wochen später ging es darum, dass das Himmelreich aber ganz anders revolutionär ist wie normale Reiche auf dieser Welt. Nicht durch Macht und Gewalt wird da regiert, sondern mit Liebe. Und wir haben darüber nachgedacht, wie wir diese Liebe praktisch in unserem Alltag erleben können, damit sich auch bei uns was verändert durch das Himmelreich. Und vor 2 Wochen habe ich dann die Frage gestellt, wie man denn eigentlich Bürger von diesem Reich wird. Also der Frank hat eben schon gesagt, die Bayern fühlen sich wie Bayern. Ich weiß gar nicht, ich komme auch nicht ursprünglich von hier, aber ich bin jetzt schon irgendwie fast 15 Jahre da. Eigentlich müsste ich jetzt auch, wenn ich dann irgendwie meine Schwester besuchen gehe und jemanden kennenlerne, irgendwie in Düsseldorf und er fragt, wo kommst denn du her? Der muss so und so Bayern sagen, ne? Aber ich meine, im Ausland, stimmt, im Ausland muss ich sagen. Okay, wenn wir schauen, demnächst bin ich in London, schauen wir mal. Auf jeden Fall ging es um die Frage Reich, Himmelreich, Dazugehörigkeit, Bürgertum, also wie kann ich Bürger werden von diesem Himmelreich? Und ich habe eine Antwort darauf gegeben, und zwar, dass wir kindlich werden müssen. Die Bibel sagt uns, wir müssen uns klein machen wie ein Kind. Wir müssen die Größe haben, uns klein machen zu können, zu akzeptieren, dass wir Hilfe brauchen. Und wenn ich so kindlich sage, ich brauche auch in verschiedenen Bereichen meines Lebens Hilfe, dann ist das quasi wie so ein Türöffner zum Himmelreich. Kindlicher Glaube ist quasi der Eingangsschritt oder die Tür, die sich öffnet. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wenn ein Mensch sich selbst klein macht und mit kindlichem Vertrauen in das Himmelreich eintritt, also eigentlich heißt das, ein kindliches Vertrauen zu Gott hat, eine Beziehung zu Gott anfängt, dann geht es im Himmelreich nicht nur darum, dass es quasi so ist, ich gehe da rein und jetzt stehe ich in diesem Raum. So wie man, wenn man in einen Verein eintritt, dann gehört man zu dem Verein dazu, dass man ein Teil von dem Verein. Dann gehört man, steht man neben den Leuten, die auch dazugehören. Beim Himmelreich ist das ein bisschen anders. Wenn ich da eintrete ins Himmelreich, dann kommt das Himmelreich auch in mich hinein. Dann ist das nicht nur außen um mich herum, sondern in mich rein kommt es. Du trittst quasi nicht nur in den Bereich Gottes ein, du hast quasi nicht nur eine Beziehung zu Gott und der steht neben dir. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, ne? Gott neben einem so. Sondern dieser Gott will sogar in mich rein. Deswegen haben wir eben gesungen, You are God in me. Und darum geht's heute. Und ich lese dazu eine Aussage von Jesus vor, die er zu dem Thema gesagt hat. Er hat mal gesagt, ihr könnt es mitlesen. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Er hat vorher davon geredet, ein erfülltes Leben, ein ewiges Leben, ein sinnvolles Leben. Also er sagt, ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Brot vom Himmel, das sie Manna genannt haben, gegessen. Und sie sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Körper, den ich hingebe, damit die Welt leben kann. Also Jesus, ich gebe das zu, hat nicht immer einfach geredet, ne? Was soll das bitte schön? Hört sich strange an, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jeder, der dieses Brot isst, also jeder, der meinen Körper isst, der das Brot isst. Also wie soll man das verstehen? Das hört sich fast ein bisschen kannibalistisch an. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die Zuhörer damals, als Jesus das gesagt hat, ihn missverstanden haben. Die fanden das eklig, diese Vorstellung, dass jemand sagt, wer mein Fleisch isst, der wird ewig leben. Aber Jesus braucht hier ja zwei Bilder. Er sagt einmal, ich bin das Brot. Und dann sagt er, dieses Brot ist mein Körper. Und ganz sicher war Jesus ein ganz normaler Mensch. Und der hatte jetzt nicht irgendwie Brot um sich herum oder so. Also es ist ein Bild, ja. Es ist ein Bild, was er hier braucht. Diese Aussage vom Brot kommt ja auch in dem sogenannten Abendmahl vor, oder man nennt das auch Eucharistie. Wer so ganz bisschen christliche Prägungen früher mitbekommen hat, der kennt das. Da nimmt Jesus beim letzten Abendessen, das er mit seinen Schülern zusammen isst, ein Stück Brot. Er gibt es dem Schüler, der neben ihm sitzt, und sagt, er bricht da was ab und sagt dann, nimm dir was davon, brich dir was ab, isst das, gib's weiter. Dieses Brot ist mein Körper, den ich für euch einsetze. Und nach dem Abendessen nimmt er dann den Weinkrug oder das Weinglas und gibt es auch reihum seinen Schülern und sagt, dieser Wein ist mein Blut, das ich für euch vergießen werde. Trinkt das. Also die meisten von uns, wir haben das bestimmt schon mal irgendwo in der Kirche mitgekriegt, dass man daran denkt, dass Jesus das mal so gemacht hat. Und die Christen, kurzer Exkurs, die Christen haben fast von Anfang an darüber gestritten, ob denn das Brot wirklich der Körper, also das Fleisch von Jesus war, und ob der Wein wirklich das Blut von Jesus war. Und noch viel entscheidender, Jesus hat ja gesagt, das, was ich euch jetzt hier vormache, den Schülern, das sollt ihr immer weiter tun, auch mit anderen Menschen. Die Frage war dann, wenn wir heute zum Beispiel das tun, also dieses Brot, ist das dann wirklich das Fleisch von Jesus? Ist dieser Wein wirklich das Blut von Jesus? Über diese Frage streiten sich Christen seit fast 2000 Jahren, also irgendwo ist jetzt die Grenze. Und wegen dieser Frage haben sich Christen bekämpft, haben sich gehasst, haben sich umgebracht. Und manchmal denke ich mir, wie krank können wir Christen sein? Wie kann das sein? Und ich glaube, allein schon die Tatsache, dass Christen über diese Frage sich über Jahrtausende nicht einigen konnten, ist ein Zeichen dafür, dass es überhaupt nicht um diese Frage geht. Es geht um was völlig anderes. Es geht nicht darum, ob das jetzt wirklich Fleisch oder nicht. Es geht darum, dass Jesus uns was verdeutlichen will. Er will sagen, wir essen Brot. Also zumindest in unserem Land essen wir Brot. Und in Israel, wo Jesus gewohnt hat, auch. Wir essen das jeden Tag als Nahrungsmittel, als Grundnahrungsmittel. Und wenn wir Brot essen, dann schlucken wir das runter, kauen es und schlucken es runter. Und das gekaute, runtergeschluckte Brot, das wird Teil von uns. Das kann man nicht mehr von uns trennen. Das geht in unsere Zellen hinein. Die Nährstoffe werden aufgenommen. Das wird dann, dass man nicht mehr rauchen kann, auch wieder ausgeschieden. Aber man kann das dann nicht mehr trennen von uns. Das gilt natürlich für alle Lebensmittel. Aber genau wie bei dem Brot, wie wir Brot essen, wie wir da dieses Brot in uns aufnehmen, es Teil von uns ist. So sagt Jesus, sollen wir das Himmelreich in uns aufnehmen. Das heißt, das, wer Jesus ist, was er denkt, was er sagt, sein ganzes Wesen sollen wir in uns aufnehmen, so dass man es von uns gar nicht mehr trennen kann. Ja, wir kennen das ja, wenn jemand sich verabschiedet, den wir ganz arg mögen, also zum Beispiel ein verliebtes Pärchen, ich kenne das noch von uns früher, irgendwie, ich musste wegfahren und die Tabea am Bahnhof und so und wenn es so ganz romantisch ist, sagt man, hey, ich trage dich in meinem Herzen her. Wenn jemand stirbt, das ist dann tragischer. Da kennen wir das auch, ja. Wenn ein Verwandter, wenn ein wichtiger Mensch gestorben ist, dann sagt man, er ist gestorben, aber er lebt ja in unserem Herzen weiter. Oder man sagt dann, sie lebt jetzt nicht mehr bei uns, aber wir werden sie immer in unserem Herzen tragen. Und so ähnlich meint Jesus das, dass wir ihn in unser Herz aufnehmen. Aber Jesus meint noch mehr. Jesus meint nicht nur, dass wir quasi die Erinnerungen von ihm, die Gedanken von ihm, so wie er gelebt hat, ja, seine Art in uns aufnehmen, sondern er selbst will in uns sein. Jesus existiert heute real hier, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Es sind nicht nur Gedanken und Worte, die wir in uns aufnehmen, sondern er als Person will in uns leben. Und so wie wir Brot essen und in uns aufnehmen, so wie das Teil von uns wird, so sollen wir Jesus in uns aufnehmen, dass er Teil von uns wird. Die Frage ist natürlich, das ist alles sehr theoretisch, ne? Warum ist das überhaupt wichtig? Reicht es nicht, wenn wir die Gedanken von Jesus, ich meine, er war ein guter Mensch, in uns aufnehmen? Reicht es nicht, wenn wir einfach so ein bisschen das Jesus-like, ja, was man da so, ich meine, Jesus ist von den allermeisten Menschen auf dieser Welt hochgeschätzt. Reicht es nicht, wenn man einfach so ein bisschen von das, was er getan hat, auch so ein bisschen tut, ihn als tolles Vorbild hat? Weißt du, in der Beziehung zu Gott geht es immer darum, dass Gott mir helfen will. Deswegen macht es Sinn, kindlich zuzugeben, ich brauche Hilfe. Und Gott will uns deswegen helfen, weil er uns verändern will. Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass nicht alles gut ist, was wir da sagen und denken und tun auf dieser Welt. Also nicht nur die anderen sind immer böse, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, jeder kennt diese Bereiche, da gibt es böse, lieblose, gehässige, verlogene, neidische, manchmal egoistische, fiese Züge an uns, verletzende Züge an uns. Wir Menschen sind so. Und manchmal finden wir das auch ganz okay, dass wir so sind. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es bei euch genauso ist, bei mir. Es gibt so Dinge, die hasst man an sich, dass man so ist. Dass man immer wieder so zum Beispiel gehässig ist. Und man wird sich zu Hause ohrfeigen können. Da gibt es dunkle Flecken in uns. Und diese dunklen Flecken, die nicht zum Guten beitragen, von denen wir manche davon richtig hassen in uns, die will Gott verändern. Und wenn Jesus darüber geredet hat, dass er uns, oder in seinem Leben, wenn er darüber geredet hat, dass er Menschen verändern will, dann hat er oft gesagt, ich will euch Leben geben, ich will euch wahres Leben geben, ich will euch ewiges Leben geben, ich will euch sinnvolles Leben geben. Er meint damit, ich will euer Leben so verändern, dass ihr positiv miteinander lebt, dass ihr euch nicht gehässig begegnen müsst, verletzend sein müsst, lieblos sein müsst. In dem Zitat, was ich vorher vorgelesen habe, sagt er ja, dieses Brot ist mein Körper, den ich hingebe, damit die Welt leben kann. Und er sagt damit nichts anderes. Damit die Welt, damit die Menschen in der Welt gut, positiv miteinander leben können, sich verändern. Also beim Himmelreich, bei der Beziehung zu Gott und zu Jesus geht es darum, dass Gott uns positiv verändern will. Und viele Menschen, jetzt kommt der Knackpunkt, jetzt ist ganz wichtig, viele Menschen denken und glauben, dass Christen durch Regeln versuchen, sich zu verändern. Dass es im christlichen Glauben darum geht, irgendwie so Regeln und Gesetzmäßigkeiten einzuhalten. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dieser Punkt. Also es gibt Leute, die denken, und viele Leute, die meisten Leute denken, da gibt es so Do's und Don'ts, Dinge, die man tun muss, Dinge, die man nicht tun darf. Und Menschen missverstehen den Glauben an Gott mit so einer Regel. Und wenn man diese Regeln einhält, dann wird man gut. Und gute Regeln, um positiv miteinander zu leben, sind ja gar nicht schlecht. Also überall, wo Menschen zusammenleben, braucht man Regeln, braucht man Gesetze. Deswegen gibt es in unserem Staat Gesetze. Aber eine Liste von Regeln verändert uns nicht, verändert nicht unser Herz, verändert uns nicht innen drin. Eine Gesetzesliste kann mir vielleicht helfen, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder einen Konflikt gar nicht erst aufkommen zu lassen, weil ich mich streng nach was halte. Aber mein Herz, dass ich den anderen irgendwie blöd finde, verändert es nicht. Nur ein Beispiel, ganz aktuelles Beispiel. Seit es die Bundesrepublik gibt, gibt es auch das Gesetz, dass es strafbar ist, einem anderen Menschen ernsthaft zu schädigen, also zum Beispiel körperlich zu verletzen, umzubringen. Aber obwohl es dieses Gesetz schon immer gibt, seitdem die Bundesrepublik existiert, hat es die beiden Jugendlichen in München nicht davon abgehalten, einen Mann umzubringen, der ihnen nicht gepasst hat. Warum? Weil dieses Gesetz ihr Herz nicht verändern kann. Wenn man die vorher gefragt hätte, die hätten dir garantiert gesagt, nee, umbringen darf man nicht, ist doch klar. Die hätten vielleicht sogar gesagt, würde ich nie machen. Gesetze verändern nicht unser Herz. Und genau aus diesem Grund geht es beim Glauben nicht um Regeln und Gesetze. Wir würden irgendwas tun, aber es würde uns nicht verändern. Sondern es geht darum, dass Jesus in uns sein will und uns von innen heraus verändern will. Unser Herz von innen heraus verändern. Im Buch Jeremia im Alten Testament wird Gott mal mit folgenden Worten zitiert. Der hat gesagt, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Das könnt ihr auch mitlesen. Jens, mach nochmal einmal weiter. Das ist ein kurzer Satz, aber ich finde ihn sehr prägnant. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und damit meint Gott letztendlich jeden Menschen. Ich will mein Gesetz, meine Gedanken, wie ich mir denke, dass das Leben gut funktioniert, wie Menschen super gut zusammenleben können, das will ich ins Herz hineinschreiben. Das passiert nicht auf einen Schlag, wenn Menschen, wenn Jesus in Menschen lebt, dann hilft er ihnen Schritt für Schritt sich zu verändern. Das ist ein Veränderungsprozess. Und ich glaube, dieser Veränderungsprozess hört auch nie auf. Jesus sagt dann immer wieder Dinge, die man verändern soll, wo man sich, was er nicht so gut findet. Einfach mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe letztens, Schande über mich, aber es ist echt so, ich habe letztens zum ersten Mal, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, das ist jetzt schon fast 12 Jahre, zum ersten Mal einen Sekt gekauft und für meine Frau und mich einen schönen, gemütlichen Abend mit Kerzen und allem Pipapo gemacht. Das hat uns gut getan. Das war echt cool. Aber danach hat Jesus mir gesagt, also in meinen Gedanken kam das plötzlich und ich wusste, das kommt jetzt von Gott. Da kamen die Gedanken, das war nicht in Ordnung, dass du so viele Jahre lang sowas nicht gemacht hast. Das war nicht in Ordnung in der Beziehung. Und ich habe mir vorgenommen und habe das meiner Frau versprochen, dass es solche Abende, auch mal ein Candlelight-Dinner, immer wieder geben wird. Und so funktioniert das, dass Gott uns von innen heraus verändert. Manchmal solche relativ belanglosen Dinge, die dann aber teilweise doch recht tief sind. Also mich hat es dann sehr tief berührt. Ich habe mir gedacht, 12 Jahre, ne? Unglaublich. Das heißt nicht, dass wir irgendwie nie abends was zusammen gemacht hätten, aber so wirklich für uns, das müssen wir lernen, das muss ich lernen. Und da möchte Gott mich verändern. Und so will Jesus in jedem von uns leben. Aber das passiert eben nicht automatisch. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Dazu muss ich mich entscheiden. Wir Menschen müssen uns entscheiden, ob wir wollen, dass Jesus in uns lebt. Jetzt könnte jemand sagen, naja, ein Einwand ist ja, dafür muss ich ihn ja kennen. Also ich muss ja Jesus und Gott irgendwie kennen, dass ich auch sagen kann, ich möchte, dass du in mir lebst. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich möchte Gott kennenlernen. Aber wir werden im Herbst so einen Basics-Kurs anfangen, also die Basics vom Glauben. Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist eigentlich Gott? Und solche Fragen. Aber ich glaube, für die Entscheidung, dass Jesus in dich hineinkommt, reicht es, dass du das weißt, was du heute weißt. Du musst nicht alles wissen. Es gibt so Leute, die wollen alles wissen und entscheiden sich nie. Ich glaube, es reicht, wenn du einfach begriffen hast, Gott will in mir leben, er will mich verändern. Wenn das alles ist, das würde reichen. Und ich mache dir ganz viel Mut, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist keine Entscheidung, die nur für irgendwie Leute gilt, die sich noch nicht klar sind mit dem Glauben. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, ich will, Gott, dass du in mir lebst. Deswegen ist das eine Frage an jeden heute, der hier ist. Und ich mache dir ganz viel Mut, diese Entscheidung bewusst heute und jeden Tag immer wieder, wenn du dich daran erinnerst, zu treffen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn Gott in uns lebt. Und wow, er wird unglaubliche Dinge uns sagen oder in uns verändern. Also manche Dinge, die du heute Pillepalle findest und denkst, was ist denn das für ein Problem, kann sein, dass in 2 Jahren du denkst, wow, stimmt, das ist cool, dass ich mich da jetzt verändert habe. Es gibt heute irgendwie nicht so eine Aktion, wo man irgendwie aufstehen kann, irgendwie eine Karte schreiben kann oder irgendwie sowas. Es gibt keinen Videoclip. Es gibt einfach eine Minute, wo du jetzt darüber nachdenken kannst, will ich, dass Gott in mir lebt? Und du kannst es einfach in deinen Gedanken sagen, oh Gott, ich will, dass du in mir lebst. Vielleicht fallen dir, weil wir ja eben auch darüber geredet haben, so dunkle Flecken in dir ein. Es gibt ja so Dinge, die weiß man von sich. Dann würde ich dir Mut machen, sag es einfach Gott. Sag Gott, sag Jesus, diese dunkle Flecken, ich will, dass du mich da veränderst. Das ist mir wichtig. Sag, es tut mir leid, dass diese Flecken in mir sind. Ich bin halt so. Ich will dir ganz viel Mut machen, diese Entscheidung zu treffen. Und es kann sein, dass du sagst, ich muss aber, ich kann das nicht so. Ich bräuchte da jemanden, mit dem ich einfach nochmal ein bisschen mehr drüber reden müsste. Dann kannst du gerne nachher zu mir kommen. Ich werde versuchen, die erste Viertelstunde, wenn die Church dann vorbei ist, nur für so Fragen bereit sein. Du kannst mir aber auch anrufen auf den Flyern, die ausliegen, da ist meine Telefonnummer drauf. Du kannst mir eine E-Mail schreiben. Du kannst irgendjemand anders vom Projekt X, den du kennst, ansprechen. Und ich würde dir ganz viel Mut machen, wenn du dich heute dafür entscheidest, wenn du sagst, ich möchte, dass Gott in mir lebt, dann wäre das sehr gut, glaube ich, dass du jemanden, dem du vertraust, wo du weißt, der versteht das, dass du hier in der Church Zone bist, der findet es nicht affig, dass du irgendwie dich mit Glauben beschäftigst, dass du dem das sagst. Und zwar deswegen, weil Entscheidungen, die wir Menschen treffen, sind oft so flüchtig. Ja? Heute entscheide ich mich für was und morgen ist es Pillepalle. Deswegen, wenn du dir heute sicher bist, dann ist es cool, wenn du heute noch jemanden anrufst oder gleich nach der Church Zone zu jemandem gehst und sagst, ich habe mich dafür entschieden, mir ist das wichtig, ich will das, ich will das Leben. Ich will, dass Gott in mir ist. Und vielleicht den letzten Gedanken noch. Ich bin mir sicher, ich weiß, dass sich dann dein Leben verändern wird. So wie sich mein Leben verändern wird. Wie sich das Leben von vielen, die hier sind, ständig verändert. Und es tut so gut. Weil ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn Gott mich bis jetzt nicht verändert hätte. Und ich merke, dass ich mich zum Positiven hin verändere. Und das brauchen wir in dieser Welt, um als Gemeinschaft miteinander zu leben. Also jetzt eine Minute Pause, wo du dich das nochmal fragen kannst. Willst du, dass Gott in dir lebt? Und du kannst es ihm einfach still in Gedanken sagen. Der kriegt das mit, auch wenn es niemand anders mitkriegt. Der sieht deine Gedanken. Und der würde sich super freuen, wenn du das ihm sagst in Gedanken. Und ich glaube Gott, ich glaube Jesus, dass das die Lösung für unsere Welt wäre. Also so wie du in mir leben willst, ich glaube, für die beiden Jugendlichen wäre das die Lösung, wenn du in sie kommen würdest. Für den Amokläufer, wenn er das überlebt. Wenn du in ihn reinkommen würdest, du könntest ihn verändern. Aber du kannst uns verändern. Ich meine, es geht nicht um andere Menschen, es geht um uns persönlich. Danke, dass du das, oder finde es super, dass du das gehört hast von jedem, der das jetzt in Gedanken gesagt hat. Jesus, ich will, dass du in mir bist. Verändere uns, wir brauchen das. Danke, dass da keiner irgendwie besser ist als der andere, sondern du wirst einfach individuell mit jedem die Schritte gehen, die wichtig für ihn sind. Und ich wünsche mir, dass das Projekt X einfach eine Kirche ist von Menschen, die sich von dir verändern lassen. weil dann verändert sich unser Umfeld, dann verändert sich unsere Stadt. Das wäre genial. Amen.